Arizona im Jahr 1882. Jack Slate saß im Gefängnis wegen des Diebstahls von Silber im Wert von $10,000. Nach dem Gesetz war Jack schuldig. Nach Jacks eigener Meinung aber war er das nicht. Ja, er hatte das Silber genommen. Aber das war kein Diebstahl. Jahrelang hatte er für die Lady Silver Mine von Bill Mallory gearbeitet. Jack hätte Aktien im Wert von $10,000 Silber erhalten müssen, aber Bill hatte ihn betrogen. Doch, und er hatte sich nur genommen, was ihm gehörte. Doch er war geschnappt worden und saß jetzt im Gefängnis, um auf seinen Prozess zu warten. Bill aber, der Minenbesitzer, hatte Angst, dass sein Betrug an Jack auffliegen würde. Und daher fasste er einen Plan. Er bestach Slim Wilson, einen entfernten Freund von Jack, um ihn zum Ausbruch zu überreden. Er überredete auch den Sheriff, dass er sich auf den Ausbruch vorbereitete. Bei einem Besuch im Gefängnis flüsterte Slim Jack ins Ohr: Gestern habe ich gehört, wie Bill den Richter bestochen hat. Er wird dich für 10 Jahre ins Gefängnis werfen. Diese Schlange, fluchte Jack, ich kann nicht 10 Jahre ins Gefängnis. Slim sagte: Du sitzt wirklich in der Scheiße. Aber wir befreien dich. Wenn der Sheriff schläft, kommen wir und reißen mit den Pferden das Fenstergitter heraus. Du setzt dich auf dein Pferd und reitest nach Osten. Wir anderen reiten nach Westen. Und unsere Frauen werden sagen, dass wir die ganze Nacht daheim waren. Das ist gut, sagte Jack. Slim, du bist ein echter Freund. In der Nacht holte Slim Jack aus dem Gefängnis. Alles ging nach Plan, dachte Jack. Doch als er sich aus dem Gefängnis stürzte, um sich auf sein Pferd zu schwingen, da trat der Sheriff aus dem Schatten und schoss ihn tot. Und als die Sonne aufging, begrub man Jack in den Hügeln. Gerade der Weg, von dem er meinte, er würde ihn retten, war der Weg, auf dem er getötet wurde. Es war das Versprechen einer tollen Errettung. Doch Jack war in dem Moment ein toter Mann, als er der schönen Lüge glaubte. So ähnlich ist es auch mit uns. Die meisten denken nicht, dass sie in die Hölle gehen werden. Sie meinen, irgendwas wird sie irgendwie schon retten. Sie seien nicht schuldig, oder es gibt keinen Gott, oder es gibt keine Hölle, oder die guten Taten würden die schlechten aufwiegen. Doch das sind alles Lügen des Teufels. Und wir sind in dem Augenblick verloren, wenn wir sie glauben. Denn dann tritt der Teufel aus dem Schatten hervor und schießt uns tot. Wir haben hier begonnen, die ganz große Geschichte der Bibel anzuschauen. Die Bibel enthält viele kleine Geschichten und eine große Geschichte, eine Errettungsgeschichte. Da geht es von der Verlorenheit des Menschen hin dazu, wie Gott uns rettet und erlöst. Und beides gehört zusammen. Wir können nicht nur über das eine reden, über die Liebe Gottes und dass alles gut ist. Wir müssen auch über das Problem reden, über die Verlorenheit. Denn wenn wir nicht überzeugt sind, verloren zu sein, dann werden wir auch nicht nach der Errettung in Jesus Christus greifen. Denn keiner greift so entschlossen nach einem Rettungsring wie ein Ertrinkender. Und darum müssen wir als allererstes in unserer Reihe über das Problem reden, die Verlorenheit. Und da kommen wir über das Wort Sünde, an dem Wort Sünde nicht vorbei. Wir lieben das Wort Sünde nicht. Das ist unpopulär, das versteht auch keiner mehr so richtig. Und es gilt als überholt. Und deswegen machen wir dieses Wort auch lächerlich. Wir sprechen von Modesünden, von Klimasünden, von Bausünden, von Ernährungssünden, als sei Sünde irgendein Lifestyle-Problem. Die Bibel aber stellt gerade dieses verhasste Wort in den Mittelpunkt ihrer Botschaft. Wir sind alle Sünder, getrennt von Gott. Wir verdienen den Tod und wir können uns selber nicht retten. Und wenn wir das so sagen, ist das natürlich sehr negativ. Und wir haben so das Bedürfnis nach einer aufbauenden, positiven Botschaft, einer Bestätigung, einem Trost. Und wir haben so unsere Strategien, um das zu entschärfen. Wir sagen zum Beispiel, ich bin nicht perfekt, aber Gott sieht das Herz an, als würde unser Herz uns entlasten. Oder wir sagen, Gott ist die Liebe, er wird mir schon vergeben. Aber wir müssen uns fragen, ob das auch wahr ist oder ob das nicht die schönen Lügen sind, wegen denen der Teufel uns totschießt. Und wir wollen das heute überprüfen, was denn mit der Sünde gemeint ist und ob sie so tatsächlich so zentral ist. Und wir tun das mit dem, was Paulus in Römer 7 schreibt. Dort steht ab Vers 14, es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich, das heißt schwache Menschen, die der Macht der Sünde ausgeliefert sind. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse tun, das wir gar nicht wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und es als berechtigt anerkennen. Also tun nicht wir das Böse, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Das zeigt, wir sind der Sünde ausgeliefert. In uns lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir wollen zwar das Gute, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir hassen. Also verfügen nicht wir über uns selbst, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir sind von einer Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in mir ist ein anderes Gesetz am Werk, das Gesetz der Sünde, das gegen meine Gesinnung kämpft und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich retten aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein wuchtiger Text über die Sünde und er ist ziemlich anders gelagert, als was wir über die Sünde so denken. Wir meinen ja gerne Sünde, das ist Morden, Stehlen, Ehebrechen, solche Dinge. Da sind wir uns schnell einig, das ist Sünde und das stimmt ja auch. Aber Paulus schaut hier viel tiefer. Er sagt, dass die Tiefe ganz tief in ihm wurzelt. Und überlegt euch das mal, der große Paulus, erzogen nach der Lehre der Pharisäer, der strengsten Richtung der Judenheit, studiert unter dem Rabbi Gamaliel. Paulus könnte seitenweise aufzählen, was er alles Gutes getan hat. Aber er sagt, die Sünde wurzelt tief in mir, ich werde ihrer nicht Herr. Ich bin verkauft an die Sünde, ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich hasse. Und wenn das schon der große Paulus sagt, dann wird das doch, sollten wir uns das auch fragen. Das klingt alles sehr, sehr negativ. Und so wollen wir das eigentlich gar nicht hören. Und wer sowieso schon angeschlagen ist, wer vielleicht mit moralischem Druck erzogen worden ist, wer sich selber Vorwürfe macht, der möchte das eigentlich ablehnen. Der denkt, ich brauche viel eher Trost, Ermutigung, Bestätigung als diese Message. Aber glaubt mir, das, was Paulus hier schreibt, ist genau das, was wir zu hören haben. Das ist genau das, was uns auch in der Krise, was wir brauchen. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dieser Verstrickung? Gott sei Dank durch Jesus Christus. Kapitel 7 führt uns unmittelbar zu diesem Vers und dann geht es in Kapitel 8 mit der guten Nachricht weiter. Wir müssen erst durch dieses Nadelohr, um so richtig zu begreifen, wer Jesus ist und was er getan hat. Paulus schneidet uns jeden Weg der Relativierung und Selbsterlösung ab, um uns zu zeigen, dass Gott uns rettet. Paulus nimmt uns jede Hoffnung auf billige Gnade, um uns die kostbare, teure Gnade in Jesus Christus zu zeigen. Wir hoffen ja eigentlich ganz gerne, dass unsere Sünde eine Art Lackschaden ist, die man mit einem kleinen Lackstift ausbessern kann und dann sieht es keiner mehr. Und wir lesen dann die 10 Gebote. Du sollst nicht lügen, mache ich nicht, Häkchen hinter. Du sollst nicht töten, Häkchen. Du sollst nicht Ehe brechen, Häkchen. Wir suchen danach, dass die Gebote uns bestätigen. Denn dann müssen wir, aber das ist gar nicht so toll, wie sich das anhört, denn damit müssen wir uns immer wieder beweisen und wir müssen zeigen, dass Gottes Gebote uns gar nicht betreffen, dass wir gar nicht so schlecht sind, dass Gott nicht so streng ist. Das ist dann die Logik und das ist ein ständiger Kampf, eine ständige Selbstbestätigung. Jesus aber legt das Gesetz ganz, ganz anders aus, nämlich so, dass es uns gerade nicht bestätigt. In Matthäus 5, der Bergpredigt, da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, wer einen anderen im Zorn Dummkopf nennt, der hat ihn schon getötet in Gedanken. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sage euch, jeder, der eine fremde Frau begehrlich ansieht, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Also Jesus radikalisiert das Gesetz von den Taten zu den Worten, ja sogar in die Gedanken. Da ist die Sünde auch schon. Das ist ein Spiegel, das uns zeigen soll, wer wir in Gottes Augen wirklich sind. Aber nicht, damit wir uns schäbig fühlen, sondern damit wir Verlangen haben nach der Errettung, nach der Erlösung, nach dem, was Jesus dann getan hat. Die ganze Bibel zeigt uns, dass die Sünde ein viel tiefgreifenderes Problem ist, als wir das wahrhaben wollen. Gottes Anspruch ist radikal und umfassend. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, sagt Jesus. Und wir haben ja gerade von Gottes Heiligkeit gesungen. Unbeschreiblich, unerreichbar, und jetzt sollen wir das sein. Und da merken wir, das sind wir gar nicht. Nur ein paar Beispiele. Die Bibel sagt uns, dass Neid, Gier, Geldliebe, das sei Götzendienst. Und wie oft vertrauen wir doch auf das Materielle, auf unseren Besitz, auf unser Geld, auf die Altersvorsorge, auf unser Haus, was auch immer. All unser Besitz schreit uns zu, vertraue mir, da wo wir eigentlich Gott vertrauen sollten. Also Geldliebe und Habgier, das ist Götzendienst. Oder die Bibel spricht das schlechte Reden übereinander an. Schlechtes Reden übereinander, das ist Rufmord. Jakobus schreibt, die Zunge ist ein beständiges Übel, das die ganze Welt entzündet. So wie ein kleines Feuer einen riesen Wald anzünden kann, so kann unsere Zunge auch großen Schaden anrichten. Sie ist eine Welt voll Übel, schreibt Jakobus. Oder Jakobus schreibt zum Feld der Beziehungen. Und da ist die Sünde vielleicht am greifbarsten. Woher kommen die Kämpfe unter euch? Das Vergleichen, der Streit. Kommt es nicht durch eure Gelüste? Ihr begehrt und bekommt nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Und da denkt hoffentlich keiner mehr an den anderen, der das Problem hat. Nein, ich glaube, diese Spannungen, diese Gelüste, Neid, Streit, das ist unter uns sehr präsent. Und ich glaube, gerade einer Gemeinde wie unserer, die in die Jahre gekommen ist, wo jeder seine Geschichte mit den anderen hat, sein Bild von den anderen, da ist uns doch ziemlich klar, wie schnell uns das passiert, dass da Streit und Abgrenzung und Verurteilung sind. Also, wenn wir Gottes Wort an uns heranlassen, in den verschiedenen Feldern, Lebensbereichen, dann spüren wir, wir sind Sünder. Das bleibt nicht an der Oberfläche, sondern tief in uns drin. Da widersprechen wir Gottes Willen. Und Sünde ist eben nicht abstrakt eine Behauptung. Wir können das in den verschiedenen Lebensbereichen sehen. Lasst uns doch mal schauen, wie unser Leben aussieht, in unseren Ehen, in den Familien, in der Gemeinde, in den Nachbarschaften, in unserem Verhältnis zum Geld, im Bereich Sexualität. Also wir können das auffächern. In diesen Bereichen können wir sehr konkret werden und können feststellen, dass die Sünde sich bei uns eingenistet hat, dass sie präsent ist, dass sie Teil unserer Persönlichkeit ist. Und ich würde sagen, es ist Gottes Gnade, wenn wir das sehen können, wenn wir erkennen können, dass wir wirklich Sünder sind, nicht an der Oberfläche, sondern im Kern. Denn dann werden wir bereit, nach der Erlösung zu fragen. Und so, das ist der Gedankengang des Paulus hier. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Klammergriff der Sünde? Gott sei Dank durch Jesus Christus. Das ist der Zielgedanke unseres Textes. Es ist Gottes Gnade, wenn wir unsere Verlorenheit erkennen, denn dann werden wir offen für Jesus Christus. Dann hören wir auf. Dann hören wir, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wissen, dass sie vergeben ist um seinetwillen. Dann vergewissern wir uns der Liebe Gottes nicht, weil wir so gut wären, sondern weil Jesus Gottes Willen getan hat. Und dann kann Jesus unser Denken und unsere Prioritäten und unsere Persönlichkeit verändern und uns schrittweise in die Freiheit führen, dass wir nicht mehr sündigen. Jesus Christus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder er sagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also wenn wir meinen, wir hätten alles im Griff, wir hätten keine große Sünde, dann sind wir nicht auf der Gewinnerseite. Das ist die Verliererseite. Da hat uns Jesus nichts zu geben. Martin Luther sagt sogar, fühlst du keine Sünde mehr, so bist du gewiss tot in deinen Sünden. Wenn du keine Sünde fühlst in deinem Leben und was sie in deinem Leben bewirkt, dann bist du nicht besonders heilig, sondern dann bist du geistlich blind oder geistlich tot. Aber wenn wir denn unsere Sünde erkennen und unsere verzweifelte Lage, die Paulus beschreibt, und dann ist das der erste Schritt, dass wir die Rettung von Jesus annehmen. Das ist genau der Punkt, an den Paulus uns führen möchte, dass wir um Hilfe schreien, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und dann hören wir, dass Gott sich erbarmt hat in Jesus Christus. Wer wird mich erretten? Gott sei Dank durch Jesus Christus. Und dann folgt Kapitel 8, die erlösende Botschaft. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also dieser verstörende Gedanke, dass die Sünde tief in mir eingewurzelt ist, der führt uns dahin, dass wir das Evangelium hören. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann später ist dieser wunderbare Lob Gottes, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Hat er uns mit ihm nicht alles geschenkt? Wer will uns anklagen? Gott macht gerecht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben und auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das sind mit die wunderbarsten Worte, die die Bibel so hat. Was für eine Zusage, die wir hier bekommen. Gottes Liebe hängt eben nicht an meiner Leistung, an meinem So-Sein, an meinem Versagen, sondern Gottes Liebe hängt an meiner Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir hoffen nicht darauf, dass wir unsere Fehler wieder gut machen, sondern dass Jesus für sie gestorben ist. Wir vertrauen nicht, dass Gott seine Ansprüche absenkt und 80% auch noch reicht, sondern wir vertrauen darauf, dass Jesus das ganze Gesetz gehalten hat und uns das zuerkennt, uns das gilt. Gott sucht bei mir und bei dir nicht, dass wir gut sind oder die Sünde vermeiden, sondern dass wir in allem auf Jesus Christus vertrauen. Kurz vor seinem Tod ging Jesus durch die Stadt Jericho. Die ganze Stadt wartete auf ihn. Sie standen Spalier da und freuten sich, dass der berühmte Prediger kommt. Und ich denke, Jesus ging durch dieses Spalier hindurch und lächelte allen freundlich zu. Aber er ging weiter. Er blieb bei keinem stehen, bis er zu Zachäus kam. Der einzige offensichtlich in dieser Stadt, der sich seiner Sünden wirklich bewusst war. Der deswegen zerbrochen war, der sich etwas Neues wünschte. Er wusste nicht, was er von Jesus erwarten sollte, aber er hoffte, dass da etwas sein würde. Bei dem bleibt Jesus stehen. Und er sieht ihn an, er kennt seinen Namen, Zachäus, heute muss ich dein Gast sein. Ich muss in dein Haus kommen. Und Zachäus freut sich und Jericho schimpft. Zu einem Sünder geht er, mit dem hat er Tischgemeinschaft. Sie nehmen Anstoß daran, dass er zu einem Sünder ging. Und Jesus sagt dann eben diesen Satz, ich bin gekommen, zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und dann geht Jesus mit diesem Zachäus, dem Sünder, und in diesem Haus passiert etwas. Wir wissen nicht was, wir sehen nur die Auswirkungen. Ohne dass Jesus eine Bußpredigt gehalten hätte, öffnet Zachäus sein Herz. Er sieht, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, wo er Gottes Gebote übertreten hat. Und er sagt Jesus, dass er sein Leben verändern will. Dass er das, was er gestohlen, was er betrogen hat, dass er es zurückgeben will. Also in der Gegenwart von Jesus erkennt er seine Schuld und er kann sie loslassen. Und in der Folgezeit konnte das ganze Dorf, die ganze Stadt sehen, das, was im Leben dieses Mannes passiert ist. Ich habe kürzlich einige Selbstvorstellungen von Gemeinden gelesen. Sie beschreiben sich, ihre kreativen Gottesdienste, ihre coole Musik, ihre Hauskreise, Kirchencafé, Krabbelgruppe und so weiter. Alles ganz toll. Aber ich dachte, wo hört man von der Erlösung durch Jesus Christus? Ist Kirche nicht da, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird? Ist Kirche etwa ein Vereinsleben, das sich versteht über die Angebote, die sie machen? Ist Kirche nicht vielmehr da, wo Lebensveränderung durch Jesus Christus gepredigt und erfahren wird? Wir haben uns hier auf den Weg gemacht, die große Rettungsgeschichte Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir tun das schrittweise. Letzte Woche hat Eddie uns aus Lukas 15 das Konzept der Verlorenheit erklärt. Damit fängt es an. Wir sind verloren. Und das sieht unterschiedlich aus. Ein Schaf, das hat sich irgendwie verlaufen. Die Groschen, die sind verloren gegangen durch die Schuld von irgendwem. Der verlorene Sohn hat bewusst seinen eigenen Weg gehen wollen und sich getrennt. Und der ältere Sohn war verloren, weil er keine Beziehung zu der Liebe seines Vaters hatte. Irgendwo in diesem Spektrum sind auch wir. Egal, wie die Verlorenheit im Einzelnen ausgesehen hat, das ist unser Ausgangspunkt. Und heute, da schauen wir uns die Gründe an für die Verlorenheit, die Sünde. Auch der beste Mensch ist ein verlorener Sünder. Die Sünde steckt jedem von uns in den Gliedern. Und verloren ist der, der es nicht weiß. Verloren ist der, der es nicht wahrhaben will. Aber wir, die wir Gottes Wort haben, uns messen können an Gottes heiligen Wort, wir können die Sünde in uns erkennen. Und dann fangen wir auch an, offen zu werden wie Zachäus. Dann können wir vielleicht schreien, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dieser verzweifelten Lage, aus dem Klammergriff der Sünde? Gott sei Dank für Jesus Christus. Und das sollten wir heute für uns hören, nicht für den, der neben uns sitzt. Wir sollten mit Gott ins Gespräch gehen, da wo Sünde in unserem Leben greifbar ist. Und wer Jesus noch nicht als Herrn in seinem Leben angenommen hat, der sollte sich fragen, ob er nicht, wie Jack, bisher auf die Lügen des Teufels glaubt, den Versuch der Selbstbefreiung, dass die Strafe Gottes nicht kommen wird. Ich weiß, diese Predigt, die klingt nicht nett und manch einer ist vielleicht auch angefressen, wenn er mir hier zuhört, aber ich weiß nichts Besseres zu sagen, als dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Jesus nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Jesus, komm du zu mir, hab Gemeinschaft mit mir, tu du an meinem Herzen das, was du beim Zachäus getan hast. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch müde gelaufen habt, die ihr versucht habt, Gottes Gesetz zu erfüllen. Kommt zu mir, lernt von mir. Ich habe eine Last, die nicht schwer ist. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Was ist unsere Vergewisserung der Liebe Gottes? Wir schmettern sie gerne heraus mit Liedern. Aber was macht uns sicher, dass wir geliebt sind? Manchmal wird das so betont, dass Gott uns einfach so liebt, wir brauchen nichts leisten, nichts tun, nichts sein dafür. Das kommt mir manchmal vor wie das Pfeifen im Walde, mit dem man sich selber ermutigt. Nein, die Gewissheit der Liebe Gottes braucht eine tiefere Verankerung als unsere Gefühle oder einen billigen Trostzuspruch. Unsere Vergewisserung kann und soll sein, Jesus Christus, der gekommen ist und die Sünde annimmt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie gesagt, es ist Gottes Gnade, wenn wir an den Punkt kommen. Und Spurgeon hat das mal sehr eindrücklich ausgedrückt. Er sei ein nackter Sünder, der auf den Fels geworfen ist, der Christus heißt. Nichts anderes wollte er sein, nichts anderes hat er in sich gesehen, als ein nackter Sünder, der auf den Fels Christus geworfen ist. Es ist Gnade, wenn wir uns so verstehen können und uns nicht rausreden, schöner reden, als es ist. Wenn wir nicht gegen das Urteil oder die Darstellung des Paulus rebellieren können. Es ist Gnade, wenn wir uns von Gottes Urteil treffen lassen und dann offen werden für seine Erlösung in Jesus Christus. Und ich lade euch ein, in den Hauskreisen euch mit dem Thema noch etwas weiter zu beschäftigen. In einer Predigt hört man das nur, aber man kann nicht reagieren, man kann nicht seine eigenen Gedanken äußern. Und deswegen machen einige Hauskreise mit bei dieser Reihe und zu einer Nachbesprechung und auch die Bibelstunde. Und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr an mein Fach gehen. Da ist ein Vorschlag, wie man so ein Gespräch gestalten kann. Besondere Gnade ist es, wenn dich das Thema heute vielleicht zum ersten Mal trifft. Wenn es dich persönlich betrifft, wenn dein Gewissen schlägt, wenn du weißt, dass deine Sache mit Gott eben nicht im Reinen ist. Dann vertröste dich nicht auf gute Vorsätze. Wir haben ja heute Morgen gehört, wie schnell die Makulatur sind. Und such nicht einen billigen Trost im Abendmahl, sondern rede mit Jesus Christus. Antworte ihm auf sein Angebot. Er ist am Kreuz für dich und mich gestorben und er wartet darauf, dass wir das annehmen. Lass diesen Tag dann nicht zu Ende gehen, ohne mit ihm ohne das Gespräch zu suchen und die Erlösung von ihm anzunehmen. Und natürlich stehe ich und die Mitarbeiter dafür gerne zur Verfügung. Ich möchte mit Gebet schließen. Jesus Christus, deine Botschaft ist wirklich nicht leicht. Und das passt auch zu deinem Leben, denn auch dein Ende war nicht leicht. Du bist gekommen und hast uns den Spiegel vorgehalten, in dem du das heilige, makellose Leben geführt hast, an dem wir immer wieder gescheitert sind. Danke, dass du das offen ansprichst, dass du uns nicht irgendwie nett vertröstest. Und danke, dass du heute hier bist, um uns das zu übersetzen ins persönliche Leben. Du kannst auch heute Herzen öffnen, dass wir vom abstrakten Allgemeinen ins Persönliche gehen. Tu du dieses Wunder heute in unserer Mitte. Amen.